Wem bestimmt denn? Jetzt? Jetzt ist alles klar. Meistens bin ich selber schuld. Okay, wir betrachten ja die ganze Zeit schon das Leben Abrahams, die Wege des Glaubens, die Wege auch seines Unglaubens, darf man ruhig nüchtern sagen. Wir sind heute angekommen beim Kapitel 17. Da geht es darum, um Gottes Bund nochmal mit Abraham, um Beschneidung und die Verheißung Isaaks. In der letzten Predigt dieser Reihe aus Kapitel 16 hatten wir ein Wegstück Abrahams gesehen, was eher negativ verlief. Das da endet dann mit dem Vers 16, wo es heißt, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und in Kapitel 17 sehen wir dann eine eher durchweg positive Entwicklung des Glaubenslebens von Abraham. Den Text werde ich dann abschnittsweise verlesen, weil am Anfang es einfach zu viele sind, immerhin 27 Verse. Wenn wir am Ende angekommen sind, haben wir den Anfang wieder vergessen. Also es macht eher Sinn, den Text abschnittsweise zu lesen, und ich sage es auch gleich, es ist unmöglich, jeden Vers einzeln zu betrachten. Wenn wir mal die Anzahl der Verse mal zwei nehmen, können wir uns schon ausrechnen, wo wir dann hinkommen. Ja, die Glaubensprüfungen Abrahams. Im Leben von Abraham sehen wir sehr deutlich, wie Gott ihn immer wieder in mehr oder weniger größere Prüfungen hineingestellt hat, in schwierige Lebenssituationen, wo sich sein Glaube bewähren sollte. Und das tut Gott mit einem jeden, der Seinen. Und er tut es letztlich mit dem Ziel, dass der Gläubige erkennt, nicht ich, nicht meine Kraft, nicht mein Vermögen, sondern durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wenn wir das erkennen, dann sollten wir Gott auch die Ehre dafür nicht vorenthalten. Was wir wahrscheinlich, ohne dass ich einem zu nahe trete, bestimmt sehr oft tun. Einfach vergessen. Gott ist ein eifernder Gott, das wollen wir bedenken, der seine Ehre nicht mit irgendeinem Menschen, auch nicht mit irgendeinem Geschöpf teilen will. Ihm gebührt allein, wirklich ganz allein alle Ehre in jedem Bereich, was wir auch zuletzt hatten, wo wir in der Bibelstunde die Offenbarung betrachten, Offenbarung 4, 5, wo in Offenbarung 4 Gott selbst im Zentrum steht, zum Beispiel wegen seiner Schöpfung, oder dann auch in Offenbarung 5 das Lamm. Und wir finden zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 3 bis 7, ein Loblied auf die Erlösung, ein Loblied darüber, dass Gott auch für unseren Glauben sorgt, das werden wir auch bei Abraham hier sehen, dass er dafür Sorge trägt, dass wir mit Sicherheit Aufnahme in die Herrlichkeit finden werden, und ihm gebührt auch ganz allein alle Ehre für alle Prüfungen im Glauben, worin letztlich er unseren Glauben, ich möchte fast sagen, entwickelt. Ich lese nochmal diese Verse, erstmal in Bezug auf die Erlösung, 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also für das Werk der Erlösung gebührt ihm allein die Ehre. Und Vers 5 dann, in Bezug auf unseren Glauben, wir müssen da wirklich besonders mal aufpassen, wie das genau geschrieben ist, hier wiedergegeben ist. Da heißt es, die ihr durch Gottes Macht, die steht da drüber, durch Glauben bewahrt werde zur Errettung oder zur Seligkeit, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das wird geschehen, wenn der Herr kommt für die Seinen. Und dann auch, was die Glaubensprüfung betrifft, in die wir gestellt werden, dann Vers 6 und Vers 7, worin ihr, bezieht sich zurück auf das Vorhergehende, wofür Gott die Garantie abgibt, worin ihr frohlocket, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung oder Erprobung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also wir können uns sogar rühmen, selbst wenn wir eine kleine Zeit, die Bibel redet an vielen Stellen von einer kleinen Zeit, auch Römer 8, 18, oder gibt es noch andere Stellen, 2. Korinther 4, da geht es immer wieder um eine kleine Zeit, verglichen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns Kindern geoffenbart werden wird. Ich füge hinzu, mit Sicherheit geoffenbart werden wird. Also in allem gebührt Gott die Ehre. Natürlich, das wollen wir nicht verhehlen, parallel dazu verläuft daneben wie, wir können sagen, wie auf dem Schienenstrang, die eine Schiene, die Gnade Gottes, die andere Schiene, unsere Verantwortung. Also wir haben unser Teil genauso einzubringen. Wie mal jemand sinngemäß gesagt hat, setze dich so ein, als gäbe es keinen Gott, und gleichzeitig erwarte von Gott alles, als könntest du gar nichts tun. Habt ihr es verstanden etwa? Also in allem, selbst beim Autofahren, sage ich mal ganz praktisch, nicht, dass ich versuche von A nach B zu kommen mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit in der kleinstmöglichen Zeit, sondern wirklich alles dran setze, mich vorsichtig zu verhalten, an die Regeln zu halten. Gott wird den Rest dazu tun. Also ich bin aber überzeugt in der Herrlichkeit, das war auch ein Thema von Offenbarung 4, 5, in der Herrlichkeit, wenn alle Sünde, wenn das Fleisch abgetan ist, dann werden wir ganz klar erkennen, dass es letztlich nur allein Gottes Gnade war. Dann werden auch wir unsere Kronen niederwerfen und Gott ganz allein Lob und Herrlichkeit und Ehre geben. Also Abraham hatte ja wirklich gewaltige Zusagen, gewaltige Verheißungen bekommen. Zum Beispiel 1. Mose 15, 5, wo Gott sagt, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Das ist für uns kaum vorstellbar. So zahlreich sollten Abrahams Nachkommen sein, wie die Sterne, die niemand zu zählen vermag, wovon Gott den Namen jedes Einzelnen kennt, nur nebenbei. Und doch trotzdem kamen immer wieder auf dem Weg Gottes mit Abraham die typisch menschlichen Verhaltensweisen des Unglaubens zum Vorschein. Zweifel an Gottes Wort oder Fragen, wie will das alles werden, wie will das zustande kommen? Zum Beispiel 1. Mose 15, Vers 7 und 8, da sagt Gott nochmal, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldea, um dir dieses ganze Land zum Besitz zu geben. Und Abraham sprach, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Oder auch Kapitel 16 hatten wir ja gerade, von Ungeduld getrieben, machten sich Abraham und Sarah auf, eine eigene Lösung für ihre Kinderlosigkeit zu finden. Die Zeit lief ihnen einfach weg, dachten sie. Also unter anderem Ungeduld und dann in der Suche nach eigenen Lösungen. In der Ungeduld findet der Unglaube seinen Ausdruck. Wenn wir tatsächlich glauben, dann können wir geduldiger auf das Eingreifen Gottes warten. In Jesaja 28, 16 heißt es, wer da glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Abraham war 86 Jahre alt, als Ismael geboren wurde. Und in 1. Mose 17, 1 lesen wir, dass der Herr erst anscheinend wieder mit Abraham sprach, als er 99 Jahre alt war. Also wir könnten sagen, 13 Jahre Funkstille. Und das war sehr betrüblich für Abraham und besonders natürlich für Gott. Daraus können wir vieles lernen. In Eigenwillen und Eigensinn oder im Handeln aus eigener Kraft schließen wir Gott aus unserem Leben aus. Wir zeigen dadurch, dass wir ihn gar nicht brauchen, oder wir sagen im Grunde, ich komme auch ohne dich aus, komm so zurecht. Also zumindest in verschiedenen Teilbereichen des Lebens hat das jeder schon hinter sich, diese Erfahrung, denke ich. Und letztlich ist das Sünde, Unglaube und auch Götzendienst. Die Bibel sagt das deutlich in 1. Samuel 15, Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Außerdem schließt auch uns das, wenn wir Gott von uns selbst ausschließen, aus unserer Gemeinschaft ausschließen, dann schließt auch Gott uns aus seiner Gemeinschaft aus. Die Gemeinschaft ist unterbrochen. Der Heilige Geist ist betrübt. Und solange wir das nicht als Sünde bekennen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn auch in unserem Leben Funkstille herrscht. Also bei alledem dürfen wir getrost und versichert sein, dass Gott mit keinem der Seinen einen Weg anfängt zu gehen und ihn irgendwo dann aus Enttäuschung zum Beispiel fallen lässt. Enttäuschen können wir ihn sowieso nicht, er kennt uns durch und durch, er kennt uns von Ferne her, von Ewigkeit her. Wir sind so, wir lassen jemanden fallen. Was er aber angefangen hat, wird er auch vollenden. Außerdem, wie gesagt, kennt er uns ja von ewigen Zeiten her. Und von seiner Berufung an aus dem Land der Chaldäer stellte Gott Abraham immer wieder auf ein neues Lernfeld. Der Glaube Abrahams wurde dabei, wir werden es später noch sehen, extrem erprobt. Abraham versagte aber öfters in Ungeduld, in Zweifeln, in Eigenwillen, letztlich Unglaube. Aber Gott lässt nicht davon ab, das an ihm begonnene Werk fortzuführen und schließlich zu vollenden. Bis sich Abraham dann in der Opferung seines einzigen Sohnes auf wunderbarste Weise verherrlichte und auch Abraham sich gleichzeitig bewährte. Und das geschah, ich sage es nochmal, letztlich natürlich nur durch Gottes Gnade. Das sollte auch uns Hoffnung machen. In Philipper 1, Vers 6 heißt es, indem ich eben dessen guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollführen wird bis auf den Tag Christi. 1. Mose 17, Vers 1, ich lese das, bis Vers 3. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Was er dann redet, hören wir dann auf Vers 4 später. Also Gott zeigt nun dem Abraham nach diesem großen Versagen aus Kapitel 16 hier einen vortrefflicheren Weg. Auffällig ist dabei, dass wir hier kein Wörtlein finden von Vorwurf oder Vorhaltung. Erstens, Gott stellt sich hier vor als der Allmächtige, der wirklich alles vermag, dessen Werk niemand hindern kann. Es wird also niemals vorkommen, dass Gott plötzlich oder unerwartet irgendwie vor einer Hürde steht oder irgendetwas in die Quere kommt. Also Gott verkörpert unendliche Intelligenz, Wissen und Macht. Zweitens, er fordert Abraham auf, vor ihm zu wandeln und in seiner Gnade und Kraft. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Sei vollkommen bedeutet nicht, dass Abraham aus sich selbst vollkommen sein konnte. Das kann kein Mensch. Es ist vielmehr eine Aufforderung Gottes, dass Abraham seine Hoffnung völlig auf Gott, den Allmächtigen, setzen sollte. Es gibt Lebensumstände oder Situationen, die subjektiv oder objektiv auswegslos und hoffnungslos sind. Das war auch bei Abraham und Sarai so. Es gab menschlich nichts zu hoffen. Deshalb müssen auch wir wegschauen lernen, in solchen Fällen von uns selbst weg, im Glauben auf den, dem nichts unmöglich ist. Und das Zeugnis im Neuen Testament über Abraham ist klar. Es ist klar, dass Gott den Abraham Stück für Stück dahin gebracht hat, ihm völlig zu vertrauen und wirklich aus der Gnade zu leben und im Glauben. So als Zeugnis finden wir zum Beispiel in Römer 4, wir kommen nochmal drauf, oder Hebräer 11. Wir finden auch da, das habe ich schon öfters vielleicht gesagt, auch an dieser Stelle, gerade Hebräer 11, wenn wir diese sogenannten Glaubenshelden betrachten, und wir finden ja bei vielen von ihnen auch negative Seiten oder Seiten des Versagens, des Zweifels, des Unglaubens. Aber wir finden an keiner Stelle, auch im Hebräer 11, nirgendwo irgendetwas Negatives bemerkt. Also im Nachhinein wird das Leben dieser sogenannten Glaubenshelden nur positiv gesehen. Also bei Abraham können wir auf jeden Fall auch Schritte, deutliche Schritte des Wachstums sehen und wie gesagt mit dem Höhepunkt der Opferung seines Sohnes Isaak. Und auch in unserem Leben mag es viele Hindernisse, absolute Hindernisse geben, die wir mit menschlichen Mitteln nicht überwinden können. Nehmen wir zum Beispiel Beleidigung, Hass oder Feindschaft. In Römer 12 werden wir zum Beispiel aufgefordert, eigentlich zu etwas Unmöglichem, und zwar sogar unseren Feinden wohlzutun. Da heißt es in Römer 12, 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so tränke ihn, denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir nehmen nochmal einen Text hinzu, wer es mitschlagen will, aus Matthäus 5, 44, 8 bis 48. Da geht es um ein ähnliches Thema. Matthäus 5, 44 bis 48. Hier werden wir genauso aufgefordert wie Abraham damals, vollkommen zu sein. Matthäus 5, 44, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebet, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr eure Brüder allein grüßet, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also vollkommen sein, Entschuldigung, vollkommen sein im Sinn von Matthäus 5, 48 heißt, mit allen, selbst mit denen, die uns beleidigen und uns feindlich begegnen, nach dem Grundsatz der Gnade zu handeln. Und im Fall von Streitigkeiten, Feindschaft oder dergleichen gibt es mehrere Grundsätze zu beachten. Zum Beispiel den, wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Das ist unsere Seite, die eine Schiene, unsere Verantwortung, wenn möglich, so viel an euch ist. Und das gilt nicht nur erst dann, wenn das Problem schon da ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir sollten auch alles tun, um Probleme zu vermeiden. Zum Beispiel mit unserer Cleverness, mit unserer Geschicklichkeit bei Abmachungen oder Vertragsverhandlungen andere in Bedrängnis zu bringen, sodass Streit vorprogrammiert ist. Was ich damit sagen will, manchmal sind wir selbst die Verursacher von Problemen mit unseren Mitmenschen. Wenn möglich, wie gesagt, spricht unser Teil an und heißt so viel wie setze alles dran, versuche das Äußerste. Und jetzt kommt Gottes Gnade, dass wir bekennen mögen vor Gott in so einer Sache, dass wir genau da unfähig sind. Vielen Dank. Oh ja, danke. Das heißt, unseren Feinden wohl zu tun, da sind wir unfähig. Und das wirklich auch mit aufrichtigem Herzen vor Gott zu bringen und mit seiner Hilfe den richtigen Weg herauszufinden, uns Weisheit schenken zu lassen, im Verhalten auch. Also ein Kind Gottes, das versucht, sein Recht mit allen Mitteln, mit aller Gewalt zu bekommen, ist nicht vollkommen wie sein Vater. Denn sein Vater im Himmel handelt in Gnade und segnet sogar die Gottlosen, sodass, wenn irgend möglich, sie zur Umkehr gelangen. Und so sollten auch wir sein. Wenn Gott, stellen wir uns vor, Gott würde jetzt in seiner Gerechtigkeit jetzt schon mit den Gottlosen ins Gericht gehen, nicht in Gnade handeln, dann gäbe es für sie schon jetzt keinerlei Alternative. Keiner könnte gerettet werden. Bliebe nur Verdammnis. Vielleicht fragen wir uns, besonders wenn wir vielleicht Geschäftsleute sind, die an einer grundsätzlich ungerechten Welt leben und zurechtkommen müssen, ob wir nicht ohne den Beistand weltlicher Gerichte hoffnungslos im Nachteil wären. Aber dann vergessen wir, wer überhaupt Gott ist, der alles in seiner Hand hält, ohne den wir im Grunde keinen Atemzug tun können, der Acht hat auf uns mehr als auf seinen Augapfel. Von Israel redet er als von seinem Augapfel. Wir sind mehr als Israel. Auf jeden Fall aber verbietet es sich für Kinder Gottes, 1. Korinther 6 redet davon, mit Geschwistern zu streiten oder gar vor weltliche Gerichte zu ziehen. Natürlich ist so ein gottgemäßes Handeln, ein Handeln in seiner Gnade, für uns nur möglich, wenn wir wirklich, wie ich gesagt habe, so zu ihm kommen, mit unserer ganzen Unfähigkeit und Kraftlosigkeit und ihn um Hilfe und Rettung anflehen, in solchen Lagen. Also wir sollten Gott nicht ausschließen und eigene Lösungen finden, aus eigener Weisheit und Schleue und in unserer Kraft handeln, sondern wir sollten vielmehr Gott aufsuchen, ihm unsere Unfähigkeit bekennen und ihn um Weisheit und Kraft bitten und Überwindung. Und wenn wir das aufrichtig tun, dann wird auch er für uns mit Gewissheit streiten. Und selbst wenn wir unter Zulassung Gottes, das kann man nur so sehen, schlussendlich Unrecht leiden sollten, dann sollten wir uns grundsätzlich so verhalten, wie es der Jesus in dieser Lage getan hat. Wir lesen davon 1. Petrus Kapitel 2, wo es im Vers 23 heißt, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Also alle, die uns Unrecht tun, die werden einmal mit Sicherheit ein gerechtes Gericht Gottes empfangen. Ich darf vielleicht ein kurzes Zeugnis geben. Wir haben ein Ehepaar in unserer Nachbarschaft, die haben sich jahrelang gegenüber uns eher wie Feinde benommen, sich an allem Möglichen geärgert, waren ziemlich abweisend, haben uns kaum noch gegrüßt. Natürlich, ich habe in einer Sache mal auch das ein bisschen provoziert, durch unweises Verhalten. Und dann stand irgendwann an, der Gartenzaun zwischen uns, der war ziemlich lädiert, kaputt und Unkraut ist nur noch durchgewuchert, alles vergammelt. Und wir wollten diesen gerne, zumindest solange wir das noch können, körperlich, alles in Ordnung bringen und so erneuern, dass da kein Unkraut mehr durchwächst, weil die waren auch immer wieder dran, da mit größtem Gift das Unkraut zu beseitigen, was uns gestört hat. Auf jeden Fall haben wir ihnen das angeboten, ob sie vielleicht sich daran beteiligen. Da gab es wieder eine Abfuhr, dann haben wir das alleine verwirklicht. Natürlich haben wir sie gefragt, weil man ab und zu mal einen Fuß auf ihr Grundstück setzen musste. Auf jeden Fall haben wir das alles auf unsere eigenen Kosten getan. Auf einmal hat sich der Wind gedreht, aber total. Die haben uns plötzlich angeboten, sie wollen die Hälfte dazu bezahlen. Und mittlerweile sind die so freundlich geworden, vor allen Dingen die Frau, also der Mann ist ein bisschen nach wie vor brummelig, aber das ist vom Typ so. Aber der Wind hat sich total gedreht, muss ich echt sagen. Ja, das Dritte, was hier gesagt wird, in diesen ersten drei Versen, noch ein drittes, was Gott sagt in 1. Mose 17,2. Er versichert, dass er seinen Bund zuverlässig einhalten und entsprechend den gegebenen Verheißungen handeln wird. Er sagt hier noch und unterstreicht das nochmal, und ich will dich sehr, sehr mehren. Also er unterstreicht das richtig nochmal, dass er wirklich zu seinem Wort steht. Gott sieht sich quasi in der Pflicht, seine Zusagen unbedingt einzulösen, ansonsten würde er sich ja als Lügner erweisen. Nicht ein Mensch ist Gott oder ein Menschensohn, dass er bereue, und nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Abraham gibt jetzt Gott die Ehre, er fällt auf sein Angesicht in Vers 3 und er betet damit Gott an, gibt Gott die Ehre. Vor allem, was Abraham wahrscheinlich überwältigt hat, dass das Schweigen Gottes endlich aufgehört hatte. Gott redete wieder mit ihm. Das lange Warten hatte seine vollständige Kraftlosigkeit völlig offenbar gemacht. Abraham war völlig am Ende seiner eigenen Möglichkeiten angekommen. Wir finden hier nirgends einen direkten oder einen ausdrücklichen Hinweis dafür, dass Abraham sein Fehlverhalten vor Gott bekannt hätte, aber seine Reaktion auf das Reden Gottes würde ich als ein gewisses Bekennen seines vorher gezeigten Unglaubens verstehen. Also selbst wenn ein Gläubiger, ein Kind Gottes, was natürlich nicht gut ist, seine Schuld vielleicht sogar jahrelang vor Gott versucht zu verbergen, nicht bekennt, Gott lässt ihn laufen, eventuell auch in manches Verderben hinein, aber irgendwann wird Gott ihn wieder auf irgendeine Weise ansprechen und ihm Gelegenheit geben, wieder umzukehren zu ihm. Also ich kenne da so einige Zeugnisse auch von Geschwistern. Und dass Abraham jetzt auf sein Angesicht fiel, zeigt auch, dass er in dem Moment erkannte, mit wem er es hier wirklich zu tun hatte, wie zuverlässig, wie treu Gott ist, vor allem welche Macht Gott hat. Er, der Allmächtige, hatte sich als vorgestellt, als der Allmächtige. Und was Gott verheißen hatte, würde er unbedingt ausführen. Gleichzeitig nimmt hier Abraham mit diesem Niederfallen vor Gott eine demütige Position ein. Er dokumentiert gleichzeitig seine völlige Schwachheit und Abhängigkeit vor Gott. Und jetzt kann Gott wirklich reden, so dass sein Knecht hört. Ja, das ist vielleicht auch eine Anfrage an uns alle. Sind auch wir in einer Position, die Voraussetzung ist dafür, dass wir wirklich auf den Herrn Jesus hören? Sind wir auch schon, vielleicht auch manchmal in unserem Leben, an das Ende unserer Möglichkeiten gekommen? Ich persönlich glaube, das muss immer wieder sein, weil wir immer wieder zurückfallen. Auch der gelesene Psalm 107 hat mich daran sehr erinnert. Das ist ja ein Auf und Ab. Gott lässt Menschen in Schwierigkeiten kommen, in tiefste Nöte kommen, in allergrößte Bedrängnis bis in Todesbedrohung. Aber er rettet sie auch. Er greift wieder ein. Auch das müssen wir immer wieder anscheinend so erfahren. Auch bei uns ist das leider oft ein Auf und Ab. Wir müssen immer wieder ans Ende unserer Möglichkeiten kommen. Oder meinen wir nach wie vor vielleicht alles besser zu wissen? Oder sind der Meinung, Gott würde uns was vorenthalten? Oder bei Gott geht mir alles viel zu langsam? Und wählen lieber unsere Abkürzung? Wenn wir aufrichtig sind, müssen wir zugeben, den Herrn Jesus oft genug aus unserem Leben ausgeschlossen zu haben. Da ist Eigenwille, Eigensinn, Sünde. Auf jeden Fall nicht das Leben, was Gott für uns will. In Johannes 10,10 heißt, ich bin gekommen, auf dass sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Wir kommen zum Vers 4. Ich siehe, jetzt geredet Gott, ich siehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden. Und fortan soll dein Name nicht Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und werde dich zu Nationen machen. Und Könige sollen aus dir hervorkommen. Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir. nach ihren Generationen zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitztum. Und ich werde ihr Gott sein. In Vers 4 bis 8 werden wir nun Zeugen davon, wie Gott jetzt seine Verheißung noch unterstreicht und erweitert, weil Abraham wirklich hört und bereit ist, Gott handeln zu lassen. Jetzt kann Gott sagen, ich werde machen, ich werde errichten, ich werde geben, ich werde segnen. Und die Auswirkungen des Redens Gottes würden sich nicht nur auf Abrahams Nachkommen nach dem Fleisch beziehen, sondern auch geistlich bezogen auf die Kinder Abrahams im Glauben. Vers 4, Abraham wird gesagt, dass die Gnade Gottes sich auch zu den Nationen wenden würde. Wenn Gott wirklich der Allmächtige ist, ich sage es mal so, dann kann er auch jedes Hindernis diesbezüglich überwinden und Menschen aus den Nationen segnen. Das ist ja heute im Zeitalter der Gnade wirklich in Erfüllung gegangen und noch im Gang. Kinder Gottes sind auch gleichzeitig geistliche Nachkommen Abrahams. Vers 5, in Verbindung mit der Offenbarung Gottes als Allmächtiger wird Abrahams Name verändert. Er heißt nicht mehr Abram, erhabener Vater, sondern Abraham, was bedeutet Vater einer Menge. Vielleicht beachten wir hier, dass in Vers 4 noch hieß, du wirst, und in Vers 5, da heißt es, ich habe dich gemacht. Also die Zusagen Gottes nehme ich für mich daraus, auch da wieder, treffen mit Sicherheit ein. Ich habe dich gemacht. Abraham in Vers 6 wird gesagt, dass er sehr, sehr fruchtbar sein würde. Nationen würden nicht nur durch Abraham gesegnet werden, sondern durch ihn würde auch Frucht für Gott auf der Erde hervorkommen. Könige vielleicht ein Hinweis, nicht nur auf Könige in Israel, sondern auch auf geistliche Könige. Wir werden ja solche genannt in 1. Petrus 2 oder vielleicht Offenbarung 1, Vers 6. Da steht, der uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also zu einem Königtum unter anderem sind wir gemacht. Vers 7, durch den Bund Gottes würden Abraham und seine Nachkommen in einer engen Verbindung mit Gott sein. Und der Bund würde ein ewiger Bund sein, durch den Gott sich bindet, daran bindet, der Gott Abrahams und seiner Nachkommen nach ihm zu sein. Vers 8, Gott macht nicht nur einen ewigen Bund, sondern sichert Abraham und seinen Nachkommen das ganze Land Kanaan zu einem ewigen Besitztum zu. In Vers 21 dann zeigt Gott, welche Nachkommen gemeint sind, die aus der Linie Isaaks und später Jakobs und Israel. Das können wir auch, wenn es interessiert, wer es aufschreiben will, lesen, nachlesen, unter anderem Psalm 105, Verse 6 bis 11. Psalm 105, Verse 6 bis 11. Wir kommen zu der Beschneidung ab Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham, du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen. Dies ist mein Bund, den er halten soll zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles Männliche werde bei euch beschnitten. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und 8 Tage alt soll alles Männliche bei euch beschnitten werden nach euren Generationen, der Hausgeborene und der für Geld erkaufte, von allen Fremden, die nicht von deinen Nachkommen sind. Beschnitten werden muss dein Hausgeborener und der für Geld erkaufte, und mein Bund soll an eurem Fleisch sein als ein ewiger Bund. Und der unbeschnittene Männliche, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Also zuerst die Beschneidung zur Zeit Abrahams. Das Halten des Bundes auf der Seite Abrahams lag offensichtlich darin, dass er dem Befehl Gottes im Gehorsam nachkam. alles Männliche werde bei euch beschnitten. Erstmals wurde alles Männliche in Abrahams Haus beschnitten und danach sollte bei Abrahams Nachkommen jeder männliche Säugling, wenn er mindestens 8 Tage alt war, beschnitten werden. Die Beschneidung war ein Zeichen des Bundes Gottes mit Abraham und seinen Nachkommen. Vers 13, mein Bund soll an eurem Fleisch sein. Die Beschneidung war ein äußerliches Zeichen, ein Siegel, vergleichbar vielleicht mit einem Etikett auf einem Artikel. Es zeigte an, dass dieser Mensch zu Gottes auserwähltem Volk gehörte, zu Gottes irdischem Volk gehörte, zu seinem Bundesvolk. Und der Mensch, an dem diese Beschneidung nicht vollzogen wurde, brachte damit seine Ablehnung Gott gegenüber zum Ausdruck. Solche sollten aus seinem Volk ausgerottet werden, das heißt aus der Gemeinschaft Israels ausgestoßen werden. Die Begründung Gottes war, meinen Bund hat er gebrochen. Zumindest gilt das für die, die damals erstmalig bei dieser Beschneidung einbezogen waren. Würde ich aus meinem Blickwinkel jetzt gerade sagen. Also ein Säugling, der beschnitten wurde, der konnte er seine Ablehnung nicht zum Ausdruck bringen. Es sei denn, dass seine Eltern dies ablehnten, natürlich. Aber der Säugling selbst konnte das nicht. Die Nachkommen Abrahams wurden wegen der Beschneidung als die Beschneidung bezeichnet. Gibt es viele Bibelstellen. Die Heiden im Gegensatz dazu als unbeschnitten. Finden wir viel im Alten Testament. Und die Beschneidung war auch ein Zeichen und Siegel der Gerechtigkeit, die Abraham durch Glauben erlangt hatte. Also Abraham wurde ja vorher gläubig, hatte vorher Gerechtigkeit erlangt und jetzt war die Beschneidung ein Zeichen und Siegel dieser Gerechtigkeit. Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, sondern an dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Vers 11, Römer 4, Vers 11, und er empfing das Zeichen der Beschneidung, ist von Abraham die Rede, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in der Vorhaut war, damit er ein Vater aller wäre, die in der Vorhaut glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet würde. Wir bekommen zu der Beschneidung des Christus, also auf die Anwendung auf uns heute, also für die neutestamentlich Gläubigen hatte die äußerliche Beschneidung des Fleisches, hat die äußerliche Beschneidung des Fleisches keinerlei Bedeutung oder Wert. Vielmehr ist es Gott daran gelegen, an einer Beschneidung des Herzens. Wir lesen Römer 2, 28, 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleische Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geiste, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Schon im Alten Testament finden wir Hinweise oder Bezüge zwischen der Beschneidung des Fleisches und der Beschneidung des Herzens. Zum Beispiel im Buch Hesekiel gibt es da eine Stelle, Hesekiel 44, Vers 9, da heißt es, so spricht der Herr Yahweh, kein Sohn der Fremde, unbeschnitten am Herzen und unbeschnitten am Fleische, von allen Söhnen der Fremde, welche inmitten der Kinder Israel sind, soll in mein Heiligtum kommen. Auch Stephanus spricht das Thema an, in seiner Rede vor den Mitgliedern des Synedriums, Apostelgeschichte 7, die ja alle beschnittene Juden waren, als er sich hier verantworten musste, er spricht sie an als, in Vers 51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Das ist interessant. Also wir hatten gerade gehört, dass Abraham das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens empfing. Das Siegel der Kinder Gottes ist kein Zeichen am Fleisch, sondern der Heilige Geist selbst, den wir empfangen, wenn wir gläubig werden und uns bekehren. antwortet Gott mit der Wiedergeburt und gleichzeitig lässt er dann ab da seinen Heiligen Geist bleibend in uns wohnen, und zwar auch als ein Siegel. Epheser 4, Vers 30, da heißt es, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Also ein Siegel Gottes, was auch niemand brechen kann als nur er selbst, niemand sonst. Und die Versiegelung, die gründet sich auf eine ewige Verbindung eines Kindes Gottes mit dem Herrn Jesus und auf das vollkommene Einssein mit ihm in Tod, im Begrabensein und in der Auferstehung. Wir lesen Kolosser 2 ab Vers 10. Und ihr seid vollendet in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist, in welchem ihr auch beschnitten worden seid, mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches. Das ist die Beschneidung. In der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben, das heißt mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen in der Vorhaut und in der Vorhaut des Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also am Kreuz auf Golgatha, möchte ich mal so sagen, hat Gott abgerechnet, und zwar abgerechnet mit dem Leib des Fleisches. Der Leib des Fleisches ist das, wodurch sich jegliche Sünde in unserem Leben äußert. Dieser Leib des Fleisches wurde ausgezogen in der Beschneidung des Christus, sagt das Wort hier. Doch nicht wir, sondern der Herr Jesus ist dort stellvertretend für uns im Gericht erschienen. Und dadurch, dass wir hoffentlich an ihn geglaubt und uns zu ihm hin bekehrt haben, haben wir jetzt auch Teil an dieser Beschneidung. Und nicht nur das, die Folge davon ist auch, wie wir es gelesen haben, wir sind mit ihm begraben in der Taufe, wir sind auch mit auferweckt worden und Gott hat uns auch mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir diese Tiefe und diese Tragweite dieser Aussagen erkennen mögen und dass wir dadurch in eine ganz tiefe Ruhe von Herz und Gewissen kommen mögen. Das wünsche ich uns. Und dass wir auch praktisch mehr mit dem Herrn Jesus verbunden werden dadurch und wir ihn besser nachfolgen können. Entsprechend ist auch diese Botschaft, die dann folgt in Kolosser 3, diese Heilstatsachen, die wir in Kolosser 2 sehen, sollen und müssen in unserem Lebenswandel praktische Auswirkungen haben. Wir können auch sagen, dass alle die Dinge, die wir der Stellung nach schon haben, die uns schon Besitz geworden sind, wir sollen sie auch praktisch werden lassen, beziehungsweise wir sollen das werden, was wir schon sind. Und wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir nur einmal unserer Stellung nach beschnitten worden sind, wie wir das in Kolosser 2 finden, sondern dass wir diese Beschneidung auch praktisch täglich möglichst verwirklichen. Denn wir wandeln ja nicht mehr unter den Söhnen des Ungehorsams. Hier vielleicht ein paar Bereiche noch aus Kolosser 3, die uns da gezeigt werden, wo da ein paar Beispiele genannt werden. Lästerung zum Beispiel und schändliches Reden und Lüge soll ersetzt werden dadurch, dass wir in geistlichen Liedern zueinander reden. Überhaupt, dass wir Wahrheit reden. Gibt es eine Bibelstelle, die sagt auch so, redet Wahrheit untereinander. Und dann, wir sollen die Liebe als das Band der Vollkommenheit angezogen haben. In 1. Korinther 16, 14 heißt es, alles bei euch geschehe in Liebe. Alles, was wir tun, sollen wir für den Herrn Jesus tun. Da gibt es auch eine Stelle in Kolosser 3, 23. Und wir sollen das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen. Kolosser 3,16. Denn das ist die Basis, die der Heilige Geist benutzt, um uns zu verändern. Auch hier will ich wieder fragen, wie sieht das mit dir aus? Ist die Beschneidung des Christus auch dein Teil? Oder meinst du es nicht nötig zu haben, dass der Jesus für dich ins Gericht ging? Oder meinst du vielleicht, dass noch in dir etwas Gutes sei? Vielleicht sogar etwas, was dir Gott anrechnen müsste, aufgrund dessen er dich annehmen müsste, sodass er dich in seine Herrlichkeit aufnehmen müsste? Also ich muss dir leider sagen, das reicht nicht, egal wie viel Gutes du an dir siehst. Du brauchst eine absolute Gerechtigkeit. Du darfst eigentlich gar keine einzige Sünde getan haben, nicht ein einziges Mal versagt haben. Allein was das Thema Lüge betrifft, haben alle Menschen gesündigt. Psalm 116, Vers 11, alle Menschen sind Lügner. Eine Sünde reicht aus, um dich in die Verdammnis zu bringen. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Du musst dich mit ihm verbinden, der dir eine absolute Gerechtigkeit schenken oder zurechnen kann, er allein, sodass du dann vor Gott stehst, als hättest du niemals gesündigt. Du musst dich eins machen mit dem, der am Kreuz für dich gestorben ist und ist auferweckt worden. Du musst die Beschneidung des Christus an dir vollziehen lassen. Ein letztes vielleicht noch hier, etwas, wo es dann um die Verheißung des Samens Sarahs geht und die Reaktion Abrahams. Vers 15 bis 17. Und Gott sprach zu Abraham: Sarai, deine Frau, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen geboren werden oder sollte Sarah einen 90-Jährige gebären? Also Sarah wurde jetzt schon wie vorher Abraham von Gott gesegnet, indem Gott ihr mit Abraham verheißt, einen Sohn, ihnen einen Sohn der Verheißung zu geben. Dabei änderte Gott auch ihren Namen. Sarah heißt so viel wie Prinzessin oder Fürstin. Als Gott dem Abraham dann ein weiteres Mal diese Zusage machte, genau die in 1. Mose 18, ich greife ein bisschen vor, und Sarah davon hörte, zweifelte sie und lachte in ihrem Innern, steht dort, weil sie sich auch sowas überhaupt nicht vorstellen konnte. Aber Gott hat dieses Lachen gehört und hat es ihr letztlich dann vorgehalten und sie hat es dann abgestritten. Wir sind auch hier so nebenbei nur mal gesagt, dass Sünde Sünde gebiert. Eine Sünde folgt der anderen. Sünde baut auf Sünde auf. Zumindest auf unbekannter Sünde, nicht bekannter Sünde. Man könnte jetzt vom ganzen Umfeld und von dem Kontext her geneigt sein, das Lachen Abrahams genau so zu interpretieren, dass auch er wiederum auf sich selbst, das heißt auf seine 100 Jahre geschaut hätte und wieder gezweifelt hätte. Aber da bin ich dann abgekommen, das war mein erster Gedanke. Aber die verschiedenen Anzeichen, meine ich, deuten darauf hin, dass es eine Reaktion eher im Glauben war. Einmal sein Niederfallen auf sein Angesicht, auch hier wieder, in Vers 17, damit gibt er Gott die Ehre. Und überhaupt die ganze positive, sehr positive Haltung und Entwicklung bei Abraham im ganzen Kapitel 17, meine ich, zu sehen. Und sein Ausspruch, finde ich, drückt eher so die totale Verwunderung und Freude aus, wo doch menschlich absolut nichts zu hoffen war, hoffte er auf Gott. Das wird dann auch bestätigt in Römer 4, meine ich, Vers 19 bis 21. Da steht, und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern, jetzt kommt was ganz Interessantes, wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Vielleicht darum möchte ich bitten, dass wir das beachten, wenn wir das lesen hier, wo ich eben darauf hingewiesen habe, wurde gestärkt im Glauben. Falls wir vielleicht Ähnliches, wenn auch nur im Kleinen, nicht in diesem großen Wundersamen, wie es hier bei Abraham war, erleben, wollen auch wir uns das neu vornehmen, mit diesem Glauben, den Gott uns geschenkt hat, beziehungsweise in uns gestärkt hat, Gott immer wieder die Ehre zu geben, dass wir das nicht vergessen. Und auch, dass wir diesen Glauben auch dann einsetzen, vor allen Dingen, wenn wir den Glauben einsetzen, diesen Glauben, den Gott uns geschenkt hat, dann geben wir Gott die Ehre. Und auch ihm zu danken für jede Glaubensstärkung, die er in uns gewirkt hat. Den Rest möchte ich fast eher abhaken. Noch nicht mal lesen vielleicht. Könnt ihr vielleicht zu Hause lesen, die letzten Verse da, weil das führt viel zu weit jetzt. Ich komme da eher zum Schluss. Vielleicht noch einmal ein, zwei, drei Dinge, die wir mitnehmen oder uns bewusst machen sollten. Wir wären unnüchtern in Bezug auf uns selbst, wenn wir behaupten oder erwarten würden, wir würden beständig im Glauben wachsen. Es ginge stetig und immer leicht bergauf, wenn auch nur leicht, immer nur bergauf, niemals zurück. Wir hätten also nie Rückschläge auf dem Weg des Glaubens. Und wenn es dann für uns dann unerwartet, aber doch mit ziemlicher Sicherheit Rückschläge, Fehltritte, Zweifel, Unglauben gibt, dann liegen wir dann völlig am Boden. Eigentlich dürfte fast jeder von uns genug solcher Erfahrungen aufzuweisen haben, dass es eben nicht so ist. Und Abraham, unser Vater im Glauben, ist uns auf jeden Fall ein Vorbild im Glauben, dem es nachzueifern gilt. Doch selbst wenn wir sein Leben sehr wohlwollend beurteilen würden, müssten wir doch sagen, vielleicht so ein bisschen salopp, zwei Schritte vor, ein zurück, immer wieder. Aber eines können wir ganz sicher sehen, habe ich auch schon zwischendurch betont, und das hat ganz gewiss letztendlich nur mit Gottes Gnade zu tun. Denken wir auch an den ersten Vers. Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Gott war es, der Abraham immer wieder aufs Lernfeld und in Glaubensprüfungen stellte und da auch hindurchbrachte letztendlich. Und Gott war es, der den Glauben Abrahams regelrecht, ich sage es nochmal in Anführungszeichen, entwickelte, bis er eine der größten Prüfungen, wenn nicht sogar die größte, bestand. Es war die Opferung seines einzigen Sohnes. Und er brachte Gott, den Sohn der Verheißung, dar, ohne Wenn und Aber. Also ich lese da nichts davon, dass er irgendwo ein Wenn oder Aber wäre, in 1. Mose 22. Also auch nur irgendwo, irgendwie auch so ein Zaudern. Nirgendwo kann ich das finden, dort in diesem Text. Und auch in dem Zeugnis in Hebräer 11 finden wir das erst recht, weil da wird ja wirklich nur das Positive gesagt. Und da gibt es auch nur Positives zu sagen. 1. Mose 22 bestätigt das. Hebräer 11, 17. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert. Und der, welcher die Verheißung empfangen hatte, brachte den Erstgeborenen dar, über welchen gesagt worden war, in Isaak soll dein Same genannt werden, indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Das alles sollte uns wirklich sehr viel Mut machen, trotz auch in unserem Leben, wo wir immer wieder Fehltritte und Versagen sehen müssen und Prüfungen, in denen wir immer wieder auch versagen, dass wir da immer wieder aufstehen, nicht liegen bleiben und den Weg weitergehen, das Ziel fest im Blick. Zum Schluss noch vier Verse aus Philipper 1, Vers 3 bis 6. Ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerungen an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete, indem ich für euch alle das Gebet mit Freuden tue, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tage an bis jetzt und vor allen Dingen dieser Vers 6, indem ich eben dessen in guter Zuversicht ist, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Christi. Soweit. Wir stehen auf und beten noch. Herr, das wollen wir wirklich festhalten, dass du ein Gott bist,